Ja, wir wollen heute einen Text im 2. Könige uns anschauen. 2. Könige, Kapitel 4. Das ist die Geschichte von der Frau aus Shunem, Shunamita und von ihrem Sohn. Ich lese zunächst diesen Text. Das ist ein bisschen längere Stelle, aber ich denke, es ist wichtig zu unserem Verständnis. 2. Könige, Kapitel 4, Vers 8. Und es geschah eines Tages, dass Elisa nach Shunem ging. Dort wohnte eine vornehme Frau und sie nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und so oft er nun vorbeikam, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann: Siehe dort, ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorbeikommt. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach errichten und für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Es geschah nun eines Tages, dass er dorthin kam und er kehrte in das Obergemach ein und legte sich darin hin. Und er sprach zu seinen Burschen Gehasi: Rufe diese Shunamitin. Da rief er sie und sie trat vorhin hin. Und er sprach zu ihr, und ja, er sprach zu ihm oder zu, also indirekt durch Gehasi, aber man könnte sagen auch zu ihr: Siehe, du hast unseretwegen so viel Sorge gehabt. Was kann ich für dich tun? Hast du etwas, weswegen ich mit dem König oder mit einem Heerführer für dich reden sollte? Sie sprach: Ich wohne ja mitten unter meinem Volk. Und er sprach: Was könnte man für sie tun? Gehasi sprach: Ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da sagte er: Rufe sie. Und als er sie rief, trat sie unter die Tür. Und er sprach: Um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Und sie sprach: Ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit im nächsten Jahr, so wie Elisa ihr verheißen hatte. Als aber der Knabe heranwuchs, geschah es eines Tages, dass er zu seinem Vater zu den Schnittern hinausging. Und da sprach er zu seinem Vater: Mein Kopf, mein Kopf! Jener aber befahl einem Knecht: Trage ihn zu seiner Mutter. Er hob ihn und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihrem Schoß bis zum Mittag und dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sprach: Sende mir doch einen von den Knechten und eine Eselin. Ich will schnell zu dem Mann Gottes gehen, aber bald wieder kommen. Er sprach: Warum gehst du heute zu ihm? Es ist doch weder Neumond noch Schabbat. Und sie sprach: Lebe wohl. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knecht: Treibe das Tier hiemazu an und halte mich nicht auf beim Reiten, es sei denn, dass ich es sage. So ging sie denn und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie aus einiger Entfernung sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi: Sieh dort die Shunamitin. Nun laufe ihr doch entgegen und sprich zu ihr: Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Sie sprach: Jawohl. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf dem Berg kam, umfasste sie seine Füße. Und da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach: Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und hat es mich nicht wissen lassen. Sie aber sprach: Habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Und da sprach er zu Gehasi: Gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemand begegnet, so grüß ihn nicht und grüß dich jemand, so antwortet ihm nicht und lege meinen Stab auf das Angesicht des Knaben. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich lasse nicht von dir. Machte er sich auf und folgte ihr. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte dem Knaben den Stab auf das Angesicht, aber da war keine Stimme und kein Aufmerken. Und er kehrte um ihm entgegen und berichtet es ihm und sprach, der Knabe ist nicht aufgewacht. Als nun Elisa in das Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Dann stieg er hinauf und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf den Mund des Kindes und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über es, dass der Leib des Kindes warm wurde. Danach stand er auf und ging im Haus, einmal hierhin, einmal dorthin. Dann stieg er wieder hinauf und breitete sich über ihn. Dann nieste der Knabe 7-mal, danach tat der Knabe die Augen auf. Und er rief Gehazi und sprach, rufe die Schunamitin. Da rief er sie, und als sie zu ihm hereinkam, sprach er, da nimm deinen Sohn. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde, und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Soweit das Wort Gottes. Lass uns kurz beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass alles, was in deinem Wort steht, für uns zu unserer Erbauung geschrieben worden ist. Lass uns heute wirklich verstehen, geholfen von deinem Heiligen Geist, was du hier uns zu sagen hast, Herr, dass wir aus einer Lektion entnehmen und dass es uns dient, auch dich besser kennenzulernen, deinen Willen und dich auch mit noch einem entschiedenen Herzen anzubeten. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir kennen die Propheten Elia und Elisa im Alten Testament. Diese Propheten sprechen im Namen Gottes in einer besonders dunklen Zeit der Geschichten Israels, die von einem nahezu allgemeinen Abfall von Glauben gekennzeichnet ist. Gottlose Könige regieren das Land. Achab, der ein besonderer böser König war, der eine Baal-Anbeterin geheiratet hat, Jezebel, und auch seine Nachfolger Achasia und Joram. Achasia hat keine lange Herrschaft gehabt. Joram war wahrscheinlich der zweite Sohn Achab, derjenige, der zu dieser Zeit herrschte. Elia und Elisa verkünden das Gericht einer Nation, die sich von dem lebendigen Gott abgewandt hat und sich den Götzen zugewandt hat. Beide predigen die Notwendigkeit aufrichtiger Buße als Bedingung für den Segen und die Wiederherstellung des Landes durch Gott. Ja, wie gesagt, das Volk Israel hatte sich den Baalim zugewandt, den Baals. Und einer der Gründe, warum sie lieber Baal als Yahweh, dem Gott Israel dienen wollten, war, dass Baal, der Gott der Fruchtbarkeit, Familienglück und materielle Sicherheit versprach und dass seine Ansprüche auch, die Ansprüche, die er stellte, die in seinem Kult gestellt wurden, leicht zu erfüllen waren. Seine Verehrung war zum Beispiel eng mit Orgien und sexuellen Praktiken verbunden. Yahweh, der Gott Israel, hingegen wurde als anspruchsvoller und strenger Gott wahrgenommen. Der große Furcht einflößte, weil er jede Form von moralischer Unordnung bestrafte. Wir finden zum Beispiel diese Einstellung bei der Witwe von Zarpat, die auch eine ähnliche Geschichte auch erlebt hat, also deren Sohn auch von dem Prophet Elia auferweckt wurde. Diese Geschichte lesen wir einige Kapitel vorher im 1. Könige-Buch, Kapitel 17. Und das hat eine große Ähnlichkeit mit unserer Geschichte. Und nach dem Sohn ihres Sohnes sagte sie zum Prophet Elia: Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist gekommen, um Gott an meine Schuld zu erinnern und dass er meinen Sohn sterben lässt. Ja, eine der Aufgaben der Propheten Gottes war daher zu zeigen, dass solche Vorstellungen, dass Gott ein strenger und ein Gott war, der nur die Sünde bestrafte und kein Erbarmen zeigte, nicht der Realität entsprachen. Und dass Jahwe im Gegensatz auch ein Gott der Treue und der Liebe war. Und durch ihr Handeln und die Wunder, die sie taten, diese Propheten, waren sie somit Gottes Werkzeuge für Segen und Trost. Doch im Gegensatz zu Baal ist Gottes Güte nur, das macht die Bibel ganz deutlich, nur für diejenigen gedacht, die ihm treu sind und die seine Gebote halten. Diese Geschichte der schunamitischen Frau ist von großer Bedeutung, weil sie zeigt, dass Gott derjenige ist, der weit mehr als Fruchtbarkeit und Wohlbefinden schenkt. Er ist derjenige, der das Leben schenkt, es wiedernehmen kann und durch die Auferstehung der Toten eine Freude und eine Zufriedenheit garantiert, die weit über das irdische Leben hinausgeht. Ja, schauen wir uns zuerst die Verse 8 und 10. Lesen, es geschah eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Schunem war eine kleine Stadt, die ca. 30 Kilometer südöstlich des Berges Karmel in der fruchtbaren Jisrael-Ebene lag. Heute gibt es in dieser Region zwischen Haifa, sehr große Hafen in Israel, und dem Jordantal eine blühende Landwirtschaft. Schunem befand sich nördlich vom Berg Gilboa, da wo Saul und seine Söhne im Kampf gegen die Philister ums Leben kamen. Und dort, lesen wir, lebte eine Frau, die ihn, das heißt den Prophet Elisa, zwang, bei ihr zu essen. Der biblische Autor sagt, dass diese Frau auf Hebräisch Gadol war. Das heißt, es kann bedeuten, weil dieses Wort sich nicht einfach so übersetzen lässt, dass sie wohlhabend, mächtig war, eine bestimmte Bedeutung hatte. Aber das kann auch ein Zeichen dafür sein, dass sie einen noblen und großzügigen Charakter hatte. Später erfahren wir, dass diese Frau verheiratet war, obwohl sie hier im Mittelpunkt der Geschichte steht. Von ihrem Mann erfahren wir sehr, sehr wenig. Er steht nicht in dem Vordergrund wie sie. Er scheint eine zurückhaltende Persönlichkeit gewesen zu sein und vielleicht auch einen schwächeren Glauben gehabt zu haben als diese Frau. Diese Frau, lesen wir, drängte den Propheten, seine Einladung anzunehmen. Wahrscheinlich, weil sie eine aufrichtige Anbeterin des Gottes Israels war und in Elisa einen seiner Diener sah. Es gab nicht so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun, denn wie gesagt, das Land war durch den Abfall gekennzeichnet. Und diese Frau hat eine große Freude darin, Gott darin zu dienen, dass sie diesem Propheten Gastfreundschaft anbieten konnte. Später lesen wir, dass sie sogar ihren Mann dazu brachte, ein zusätzliches Zimmer auf dem Dach zu bauen. Wir müssen uns vorstellen, wie damals waren die Häuser in Israel mit einem flachen Dach, nicht so wie heute. Und dort, es war eigentlich für im Sommer für so gedacht, dass man dort ein bisschen Kühle haben konnte. Und dort ließen die beiden ein Zimmer bauen, ein festes Zimmer. Um Elisa bei seinen Besuchen beherbergen zu können. Ihr Mann sagte sie, dass sie in Elisa wortwörtlich einen Kadosh Elohim sah, das heißt einen Heiligen Gottes erkennt. Das Neue Testament lehrt, dass die Praxis der Gastfreundschaft für Christen von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere wenn es darum geht, denen zu helfen, die Gott dienen. Und wir sollen aus dieser Frau lernen. Auch Christen werden übrigens Heilige genannt. Nicht nur der Prophet Elisa war ein Heiliger Gottes. Heute im Neuen Testament werden Christen Heilige genannt, bezeichnet. Wie im Römerbrief 12, Vers 13, wo wir lesen, nehmt Anteil, sagt Paulus, nehmt Anteil an den Nöten, das konnte man auch verstehen, an den Bedürfnissen der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Und Paulus sagt auch zu Titus am Ende seines Briefes, er spricht hier von Missionaren, die unterwegs waren, Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos, schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte, wir haben wieder das Wort hier, oder Bedürfnissen, eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Titus 3, die Verse 13 und 14. Kommen jetzt zum Vers 11, Verse 11 bis 17. Ja, wir lesen in der vorherigen Geschichte, in diesem Kapitel, es gibt eine Geschichte schon in den Versen 1 bis 7, die uns auch erzählt ist, dass Elisa, die verschuldete Witwe eines Propheten, aus materieller Not hilft und ihre Kinder von der Versklavung bewahrt, indem er das Öl in Gefäßen vermehrt. Ein Wunder. Elisa hat viele Wunder getan. Die Besonderheit unserer Geschichte hier, diese Geschichte der Tsunamitin, besteht darin, dass sie eine umgekehrte Situation beschreibt. Hier haben wir eine Frau, die gar keine materielle Not hat, aber darunter leidet, dass sie keine Kinder hat. Berührt von der Großzügigkeit dieser Frau möchte Elisa etwas für sie tun. Ganz natürlich, würde man sagen. Er lässt sie rufen und lässt von Gehasi sagen, du warst so aufmerksam zu uns, wörtlich, du hast dich uns mit so viel Respekt zugewandt. So auf Hebräisch ist es auch also so wie eine gewisse Ehrfurcht hat diese Frau gezeigt. Was können wir für dich tun? Was können wir für dich tun? Als ein dankbares Zeichen, als Zeichen unserer Dankbarkeit. Er bietet ihn an, sich für sie einzusetzen, um ihr einen Vorteil beim König oder beim Heeresführer zu verschaffen. Aber die Antwort der Frau ist, nein, das brauche ich nicht. Ich wohne unter meinem Volk. Dieser Ausdruck bedeutet, dass sie sich sicher fühlt, auch materiell. Sie spürt eine gewisse Sicherheit und dass sie solche Bedürfnisse nicht hat. Sie verzichtet auf Hilfe von oben. Indirekt scheint sie auch keine große Wertschätzung für den gottlosen König Joram gehabt zu haben. Gehazi, der Diener Elisas, erkennt, dass ein Grundbedürfnis dieser Frau nie erfüllt wurde. Sie hat nämlich keine Kinder. Der Grund dafür ist uns nicht gegeben, ist nicht klar. Möglicherweise war diese Frau unfruchtbar, konnte keine Kinder haben. Könnte sein, auch dass der Mann sehr alt war, aber das ist wahrscheinlich nicht der Grund. Es wird auch betont, dass der Mann alt war, viel älter war als sie. Aber es ist wahrscheinlich gesagt, um deutlich zu machen, dass wenn dieser Mann sterben würde, wäre diese Frau ohne Kinder wahrscheinlich nicht in der Lage, den Familienbetrieb erfolgreich weiterzuführen. Diese Frau stammt wahrscheinlich aus einem frommen Umfeld. Das erklärt auch, warum sie gottesfürchtig ist. Sie wurde aber mit einem Mann verheiratet, der viel älter ist als sie, lesen wir. Und ihr zwar materielle Sicherheit sichert, anbietet, aber auf der geistlichen Ebene kein wirklicher Gegenüber zu sein scheint und ihr keinen seelischen Beistand bringen kann. Es ist bemerkenswert, dass sie als das Kind, das sie bekommen wird, dann plötzlich stirbt, sie ihren Mann nicht einmal darüber informiert. Das sehen wir in Vers 23, sie sagt gar nichts, sie erzählt nichts jetzt von dem Tod und sie erwartet Hilfe von dem Prophet Gottes. Diese Frau ist ein Beispiel, das ist auch interessant, dass wir das hier erkennen in diesem Text. Sie ist ein Beispiel für eine hingebungsvolle Person, die Gott fürchtet und ihm von ganzem Herzen dienen möchte, deren tiefe Wünsche und Sehnsüchte jedoch nie erfüllt wurden. Sie hat sich mit ihrem Schicksal abgefunden und hat keine hohen Erwartungen mehr. Wir sehen, dass in ihrer Antwort an den Propheten Elisa, als er ihr ein Kind versprach, sie sagte: Ach Herr, du Mann Gottes, mach mir, wörtlich, belüg mich nicht, aber das heißt, mach mir keine falschen Hoffnungen. Wenn es wahr wäre, aber mach mir bitte keine falschen Hoffnungen. Ich habe keine Hoffnungen mehr. Ich traue mich nicht mehr, Hoffnungen zu haben. Man beachte, dass der Ausdruck um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken, derselbe ist, den Gott verwendet, als er Abraham und Sarah, die auch ohne Kinder waren, die Geburt des Isaaks ankündigt. Und wir werden sehen, dass es eine auffallende Parallele zwischen dem Schicksal dieser Frau und dem von Sarah und Abraham gibt. Diese Frau muss noch zwei wichtige Lektionen lernen. Das will ihr Gott auch deutlich machen, dadurch, dass er das zulässt, was dann geschehen wird. Er will ihr erklären, dass er, der lebendige Gott, die tiefsten Sehnsüchte unserer Seele kennt und dass er auch sie zu seiner Zeit erfüllen kann und möchte, wenn wir, wie diese Frau, sein Reich an die erste Stelle setzen. Wenn er uns an die Worte Jesu in Matthäus Evangelium sucht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alle anderen Dinge werden euch hinzugefügt. Das ist das eine, was sie lernen muss. Das zweite ist, dass selbst wenn Gott uns alles geben würde, was wir benötigen und was wir brauchen, was wir uns wünschen, müssen wir noch eines lernen, dass er, Gott selbst, unser höchstes Gut ist und nicht die materiellen Dinge, nicht der Segen, der von ihm kommt. Ja, lass uns jetzt die Verse 18 bis 28 anschauen. Schwester, unser Glaube sollte sich niemals auf die materiellen Segnungen gründen, die Gott uns gewährt. Er sollte sich auch nicht allein auf die positiven Erfahrungen stützen, die wir mit Gott machen. Letztendlich muss er auf Gott selbst beruhen, dieser Glaube, weil Gott die wahre Quelle des Glücks ist, nicht was er uns gibt. Petrus lehrt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Verse 6 und 7, dass Gott oft Leid in unserem Leben zulässt, damit unser Glaube sich bewähren kann. wie das vergängliche Gold, sagt Petrus, im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, wird eine Parallele hier zwischen Glaube und Gold gezogen. Unser Glaube soll wie Gold werden, ist wie Gold, aber er muss noch verfeinert werden. Und so soll auch unser Glaube im Feuer des Leidens geprüft werden, damit er sich als wertvoller als Gold erweist, soll mehr als Gold werden. In dieser Geschichte gibt es, wie schon gesagt, eine deutliche Parallele zur Geschichte Abrahams. Sowohl Abraham als auch diese schunamitische Frau wurden auf die Probe gestellt. Eine wirklich ernsthafte Probe, könnte man sagen. Und sie erfuhren den Schmerz, einen geliebten Menschen zu verlieren. Zwar verlor Abraham seinen Sohn Isaak nicht wirklich, aber auf dem Weg zum Berg Moria, wo Gott ihn aufgefordert hatte, seinen Sohn zu opfern, war es, als hätte ihn bereits verloren. Es ist leicht für Eltern, so sehr an ihren Kindern zu hängen, dass sie ihr eigenes Glück und den Sinn des Lebens in den Leistungen ihrer Kinder suchen und nicht in Gott. Sie hängen am Leben ihrer Kinder, an ihrem Wachstum, an ihren Veränderungen, ihren Talenten, ihren Leistungen, ihren Problemen und ihren Erfolgen. Natürlich ist das bis zu einem gewissen Grad normal und ein legitimer Grund zur Freude, dass wir das Beste für unsere Kinder suchen. Aber nichts darf den Platz Gottes in unserem Leben als Quelle unserer Sicherheit, unserer Bedeutung, unserer Zufriedenheit einnehmen. Nicht einmal unsere Kinder. Wir müssen auch durch den Glauben lernen, alle unsere Ängste und Sorgen zu überwinden und mit ihnen umzugehen, indem wir auf Gottes gute Hand und Vorsehung vertrauen, auf seine Führung. Wir alle neigen dazu, nach einem geregelten Leben, nach einem stabilen und sicheren Leben zu streben und uns gut zu fühlen, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind. Veränderungen erschrecken uns manchmal. Jede unvorhersehbare Veränderung in unserem Leben macht uns verletzlich und anfällig für Schmerz, für Druck und alles, was Kummer und Leid mit sich bringen kann. Und aus diesem Grund muss manchmal Gott Umwälzungen in unserem Leben als Test für unsere Treue zulassen. Denn wenn er alle unsere Wünsche erfüllen würde, dann wäre es uns für uns leicht, an diesen Dingen festzuhalten, anstatt an ihm. Paulus lehrt im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 6, Vers 17, so eine Parallele, natürlich, hier ist von Reichen die Rede, aber wir können das auch auf uns übertragen in dem Sinne, dass wir auch materiellen Segen und Güter auch genießen aus der Hand Gottes. Paulus sagt den Reichen in der jetzigen Weltzeit, man könnte auch sagen denen, die von Gott viel Segen empfangen haben, gebiete ich, nicht hochmütig zu sein, auch nicht die Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Paulus macht deutlich, dass die Quelle, die wahre Quelle unseres Glückes, unserer Zufriedenheit Gott selbst sein sollte und nicht, was er uns gibt. Ja, und hier passiert etwas, was unvorhersehbar war. Das Kind dieser Schunamitin stirbt. Es war noch wahrscheinlich ein kleines Kind, vielleicht 6 Jahre, 7 Jahre alt. Da stellt sich die Frage, wie kann Gott das zulassen? Warum erlaubt Gott so ein Schicksal, nachdem ein solches Wunder getan hat? Manchmal verstehen wir nicht, wie Gott handelt. Seine Wege sind uns nicht klar, nicht deutlich. Die Ähnlichkeit mit dieser Geschichte Abrahams wird an dieser Stelle noch deutlicher. Nachdem Abraham sich von Gott ein Kind erwünscht hatte und Gott ihm seine Bitte endlich erfüllt hatte, dann fragt ihm Gott oder befiehlt ihm Gott, seinen Sohn zu opfern. Wie kann man Gott verstehen? Die Worte, die die Frau an den Propheten Elisa richtet, wenn sie dort ankommt, bei ihm zeigen, was in ihr vorgeht. Ja, der Weg auch bis dahin, der Weg von Schunem bis zu dem Berg Karmel, wo der Prophet war, ist 30 Kilometer lang. Man braucht also einen ganzen Tag, um ihn zurückzulegen, diesen Weg. Wir können uns vorstellen, wie sich diese Frau gefühlt haben mag. Oder nochmal eine Parallele zu Abraham, zu ziehen, wie sich Abraham auf dem Weg zum Berg Moria gefühlt hat, wo er den lang ersehnten Sohn opfern sollte, den Gott ihm gegeben hatte. Ja, diese Frau schüttet ihr Herz aus dort, wenn sie beim Prophet Elisa kommt. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie Elisa für den Vertreter Gottes auf Erden hielt. Was sie zu ihm sagt, sagt sie in Wirklichkeit indirekt zu Gott. Habe ich den von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Wie so oft in extremen Stresssituationen erklären die Worte, die diese Frau zu Elisa sagt, nicht, warum sie gekommen ist. Sie sagt nicht, warum sie gekommen ist, sondern schüttet ihr Herz aus, redet von ihrem Leid. Sie sagt, sie drückt aus, wie sie sich fühlt. Und sie lässt erkennen, dass der Tod ihres Sohnes den Verlust ihrer letzten Hoffnungen bedeutet. Ihr Herz ist durch den Tod dieses Kindes so gebrochen, dass es für sie besser gewesen wäre, wenn das Kind nie geboren worden wäre. In dieser Glaubenskrise versteht sie Gott nicht mehr. Die Zukunft, der Weg vor ihr, scheint ihr dunkel zu sein. Es ist, als ob sie in einem Tunnel wäre. Aber wie die Jünger Jesu, die zu ihm sagten, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Weißt diese Frau wohl, dass Gott der Einzige ist, der ihr noch helfen kann, aus dieser Situation herauszukommen? Und aus diesem Grund hat sie den ganzen Weg auch zurückgelegt, diese 30 Kilometer, in der Hoffnung, dass ein Wunder passiert. Sie wurde dabei von ihrem Glauben getragen. Wie Abraham zählte sie darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Und der Herr muss ihr noch zeigen, dass er tatsächlich der Einzige ist, der eine feste und dauerhafte Hoffnung garantiert, indem er das Leben nach dem Tod schenkt. Es ist in der Tat die Verheißung des ewigen Lebens, der Grund unserer Hoffnung auch als Gläubigen, die durch die Auferstehung des Kindes hier vorweggenommen wird. Lass uns die Verse 29 bis 37 jetzt betrachten. Diese Frau muss noch eine Lektion lernen. Aber sie ist nicht die Einzige, die noch eine Lektion lernen muss. Auch der Prophet Elisa selbst muss etwas bei Gott erkennen. Das deutet er bereits an, wenn er in Vers 27 sagt, der Herr, er hat die Situation nicht vorher erkannt, obwohl er ein Prophet war. Er sagt, der Herr hat mich nicht wissen lassen, dass die Seele dieser Frau so betrübt ist. Bisher hatte Elisa bei allen seinen Wundern nur ein Wort sagen müssen und die Sache geschah. Elisa ist derjenige, der um einen doppelten Anteil von Elias Geist gebeten hatte. Erinnern wir uns an diese Geschichte. Wenn Elia sagt, was willst du von mir? Er sagt, ich möchte einen doppelten Anteil deines Geistes, deiner Kraft haben. Elisa erlebte nicht die Enttäuschung Elias, als Isabel ihm nach dem Leben trachtete, nachdem er die Propheten des Baals auf dem Berg Karmel umgebracht hatte. Wir kennen die Geschichte, die Glaubenskrise des Elias. Elisa ist in dieser Geschichte der Schunammitin auch jemand, dessen Glaube auf die Probe gestellt werden muss. Und das erfahren wir in den Versen 29 bis 37. Als ihm endlich klar ist, was passiert ist, fordert Elisa seinen Diener Gehazi auf, nach vorne zu laufen, so schnell er kann, und seinen Stab auf das Gesicht des Kindes zu legen, um es wieder zum Leben zu erwecken. Er erwartet wieder so ein erstaunliches Wunder. Doch dieser Versuch wird nicht gelingen. Der Grund dafür ist uns nicht ganz klar. Ist es wegen des Gebets der Schunammitin, die den Propheten anfleht, persönlich einzugreifen? Sie sagt, wenn du nicht mit mir kommst, dann bewege ich mich nicht vom Fleck. Oder ist es ein Versagen, das Gott vielleicht zulässt, um Elisa zu zeigen, dass es hier in dieser Geschichte mehr braucht, um das Kind wieder zum Leben zu erwecken? Elisa versteht zumindest in Vers 33, dass Gott ihn auffordert, im Gebet einen geistigen Kampf oder einen geistlichen Kampf zu führen, um das Kind zu retten. Wir lesen, er ging hinein, als er dann zu Hause ankam, er ging hinein und schloss die Tür hinter sich und betete zu dem Herrn. Das deutlich zeigt, dass er sich für einen Kampf im Gebet vorbereitet. Er beugt sich über das Kind. Übrigens, es ist hier das gleiche griechische Verb, das für Elia verwendet wird, als er auf dem Berg Karmel für den Regen gebetet hatte. Er beugte sich und betete mehrmals, bis der Regen kam. Wie Elia in 1. Könige 17 muss Elisa im Glauben ringen, dieses Mal. Und da lesen wir, dass der Knabe nieste 7-mal. Diese Angabe ist nicht einfach zufällig da. Sie soll Elisa zeigen, dass es letztlich Gott ist, der dieses Wunder vollbracht hat. Was können wir zum Schluss aus dieser Geschichte lernen? Ja, sie lehrt uns, diese Geschichte der Schunammitin, was wahre Glaube ist, worin Glaube letztendlich besteht. Der Hebräerbrief berichtet in Kapitel 11, Vers 35 von Frauen, die aufgrund ihres Glaubens ihre Toten durch die Auferstehung wiedergefunden haben. Und der Verfasser des Hebräerbriefes dachte sicherlich an diese Frau, als er diese Worte schrieb. Diese Frau wusste bereits, was ein Leben im Dienst und in der Hingabe an Gott bedeutet. Da brauchte sie nichts Neues zu lernen. Was sie noch nicht wusste und was sie durch diese schmerzhafte Erfahrung gelernt hat, ist, dass dem Herrn unsere Bedürfnisse nicht gleichgültig sind. Unsere Hoffnung, unsere Sehnsüchte. Und dass er unser Schicksal in seiner sicheren Hand hält, auch wenn die Umstände dagegen sprechen. Und dass er für diejenigen, die ihn lieben, alle Dinge zu ihrem Besten zusammenwirken lässt. Das lesen wir in Römer Kapitel 8, Vers 28. Schwester, die Freuden, die wir empfinden, die Prüfungen, die wir durchmachen, sind nie zufällig da, sondern sie kommen von Gott. Sag's nochmal, ob es eine Freude ist, ob es eine Prüfung, es kommt von Gott. Und Gott setzt diese Dinge ein, um unseren Glauben, um unsere Liebe zu ihm wachsen zu lassen. Das sollen wir auch lernen. Gott sagt durch den Propheten Jeremia, nachdem er eine 70-jährige Gefangenschaft in Babylon angekündigt hat, war es eine schwere Erfahrung, nicht nur für eine Person, sondern für ein gesamtes Volk war. Er kündigt an diese wunderbare Verheißung, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Amen. Amen.